Was hat denn dieses frühe Karriereende, du warst 23, mit dir gemacht?
Und ich glaube, jeder Mensch wünscht sich eigentlich tief im Herzen einen Wert, der bedingungslos ist und der unabhängig ist von dem, was man auch leistet. Und der Sport kann dir da schon vorübergehend viel geben, aber wenn du dann mal auch so diese Auf und Abs und die Schnelllebigkeit durch hast, dann merkst du irgendwie recht schnell, das trägt nicht final. Es muss irgendwie tiefer gehen, es muss mehr geben.
Das ist das Bild, was andere haben. Und wenn das zerbröckelt, wer bin ich, wer ist da noch übrig? Was ist da noch übrig?
Für die einen ist es große Leidenschaft, für die anderen notwendiges Übel. Fakt ist, körperliche Fitness geht uns alle an. Ich habe heute zwei echte Sportbegeisterte zu Gast und ich spreche mit ihnen über Fitness, Identität und Glaube. Tabitha Bühne ist leidenschaftliche Läuferin, Sportredakteurin und Autorin. Manuel Bühler ist ehemaliger Fußballer, Sportmentor und Gründer des Projekts Fußball mit Vision. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. Und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Tabitha. Herzlich willkommen, Manuel. Schön, dass ihr da seid.
Ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Also als ich heute Morgen aufgestanden bin, habe ich mich erstmal entschieden, nochmal mich hinzulegen und kein Workout zu machen. Wie geht's euch? Heute schon Sport gemacht?
Also ich habe heute schon Kisten zu einer Schule getragen, wo ich heute Morgen war. Das ist immer so mein Arbeitssport, den ich so mache. Aber so richtig, wenn ich auf Tour bin, was immer wieder vorkommt, dann fällt es mir tatsächlich schwer. Viele wechselnde Orte, wo man ist und auch unterschiedliche Unterkünfte, da klappt das nicht so regelmäßig, wie wenn ich jetzt zu Hause bin. Aber ich darf meine Kisten, da sind so Kickerbibeln drin, die ich regelmäßig auch an Schulen weitergebe.
Die sind auch schwer, oder?
Die sind echt schwer und wenn ich da so 200 Schüler habe, dann muss man da schon anpacken.
Perfekt. Tabitha, du schon Sport gemacht?
Ja, aber natürlich. Also ich glaube, sonst wäre ich gar nicht so munter jetzt. Also mir hilft immer morgens früh direkt raus in den Wald, eine Runde laufen, auch wenn es zeitlich manchmal auch schwierig ist. Also bei mir war es auch eine halbe Stunde nur heute Morgen. Aber ich kann einfach nicht vernünftig denken. Ich brauche immer morgens die Zeit, wo ich raus in die Natur und auch Seele auftanke und mich ein bisschen sportlich betätige, sonst funktioniert der ganze Tag nicht. Also das geht in die Hose, wenn ich das nicht mache.
Du bezeichnest dich selber ja auch als sportverrückt, steht zumindest auf deiner Website.
Ja, das stimmt. Ja.
Und das Laufen ist für dich so eine große Leidenschaft und das ist ja aus so einer Lebenskrise heraus eigentlich entstanden.
Naja, also ich habe schon immer gerne Sport gemacht, also schon als Kind. Ich bin ja mitten in der Pampa aufgewachsen, also wie ich im Sauerland, wir hatten noch nicht meine Hausnummer, also da konnte man eigentlich nur Sport machen und vier Brüder und viel Fußball und gerannt und so. Also Sport habe ich immer gemacht, aber der Extremsport, der ist erst durch eine Krise gekommen.
Nimm uns da mal ein bisschen mit rein, was war das für eine Art von Krise?
Ja, also es ist so eine Krise, die man meistens irgendwann mal im Leben hat, nämlich einen richtig fiesen Liebeskummer. Bei mir war es so, dass ich nach 5 Jahren mit meinem vermeintlichen Traummann zusammen an Weihnachten die Nachricht bekam, dass die ganze Beziehung jetzt zu Ende ist.
Wie alt warst du da?
Ich war tatsächlich damals Ende 20. Ja, Ende 20.
Okay.
Also es war zwischen 29 und 30. Es war so ein Zeitpunkt, wo man eigentlich denkt, jetzt, was soll denn jetzt aus mir werden? Jetzt bin ich hier fast 30 und was stimmt nicht mit mir? Warum kann man mich nicht lieben? Also diese ganzen alten Fragen, die ich früher schon hatte, kamen da wieder hoch. Und nach 5 Jahren, ich rede da jetzt so lustig drüber, aber ich war wirklich völlig am Ende und dachte echt, ich pack das nicht. Also ich war danach auch 3 Jahre wirklich ziemlich seelisch kaputt, eine ziemlich heftige Beziehung gewesen. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, okay, ich habe jetzt diesen Schmerz. Und entweder ich mache jetzt was mit dem Schmerz oder der Schmerz macht was mit mir und ich bin jetzt nicht der Typ für Partys und Drogen und direkt den Nächsten, sowas wollte ich dann nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt den Schmerz als Motor und melde mich jetzt für einen 100-Kilometer-Lauf an. Und ich war vorher noch nie mehr als 50 Kilometer gelaufen. Also ich bin einige Marathons gelaufen und so, also ich war schon Läuferin, aber ich habe dann wirklich, also einmal bin ich den schnellsten Marathon meines Lebens gelaufen. So eine gute Zeit hatte ich nie wieder. Also ich kann nur allen empfehlen, die Liebeskummer haben, fangt an zu rennen. Ihr werdet nie so schnell sein wie in diesem Moment. Eben weil es so schön war, dass die Beine wehtun und das Herz ist mal ruhig. Weil ich finde, Ausdauersport ist einfach großartig, wenn man Schmerzen in der Seele hat. Weil du rennst dir einfach alles von der Seele. Und dann bin ich eben bei diesem 100-Kilometer-Lauf durch die Nacht, ich habe mich noch nie so herrlich gefühlt. Du rennst da durch den Wald und irgendwann geht die Sonne auf und du bist bei Kilometer 70 und weißt, ey, du kommst jetzt nur noch 30 Kilometer und dann wird es immer weniger. Und also das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Also ich habe dann echt gedacht, dass, wenn du da ins Ziel kommst, was soll dir noch passieren? Du bist jetzt 100 Kilometer gerannt. Und das ist für mich bis jetzt noch so, dass ich oft sage, ja, das war genau meine Therapie, nicht darunter zu leiden, nicht kaputt zu gehen. Ich habe gelitten, ich habe 3 Jahre gelitten, aber ich habe was draus gemacht aus dem Schmerz, wo ich heute stolz drauf bin. Und das ist so das, wo ich immer wieder mich dran erinnere, wenn was weh tut, mach was draus, weil Gott hat uns allen so Tankstellen gegeben, jedem Menschen, ganz individuell. Und der eine macht Musik, der andere schreibt, also Schreiben ist für mich auch eine Tankstelle, aber der Sport war eben immer diese Tankstelle für mich, ja.
Eine Sache, die uns alle drei hier verbindet, ist, dass wir alle Fußball lieben. Manuel, du hast sogar schon mal Profifußballluft geschnuppert. Wie war das denn für dich so mit diesem Traum groß zu werden? Ich will Profifußballer werden und dann so nah auch dran zu sein.
Ja, das war natürlich von klein auf erstmal eine riesen Leidenschaft. Also ich kann es gar nicht so erklären, wo das herkam. Ich habe einfach so eine Liebe für den Sport gehabt und natürlich war ich dann auch recht talentiert. Ja, ich habe viele Dinge mit dem Fußball verbunden. Zum einen wollte ich natürlich irgendwann mal auf einer großen Bühne spielen, weil ich gedacht habe, okay, man spielt in vollen Stadien, man bekommt Anerkennung, man ist irgendwo berühmt. Dann gab es natürlich auch noch die Info, dass es gutes Geld zu verdienen gibt, ja, was natürlich für mich auch immer so eine Sache war, wo ich gedacht habe, wenn ich mal Profi bin, dann kannst du dir materiell auch viele Dinge leisten, schönes Häuschen, Auto, und Fußball hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht und deshalb war das für mich von klein auf was, wo ich viel investiert habe auch. Und ich habe dann auch recht schnell gemerkt, dass ich ein gewisses Talent auch habe, dass ich natürlich so weit dann schaffe, ja, auch wenn ich letzten Endes den letzten Sprung so aus Verletzungsgründen dann nicht machen konnte, durfte ich dann bei Nürnberg, wo ich dann mit 16 hingewechselt bin von Reutling damals, ja, die ersten Profi-Erfahrungen sammeln, mit der Bundesligamannschaft trainieren, Testspiele machen. Das war natürlich ein Riesen-Highlight. Also mit den Spielern, die man dann nur so aus dem Fernsehen kennt, auf dem Platz zu stehen, auch zu merken, was da so für ein Niveau herrscht, das war schon besonders. Und da denke ich so, auch wenn die Karriere dann am Ende ein bisschen anders verlaufen ist, als ich mir das erhofft habe, gerne dran zurück, ja.
Cool. Du hast gerade schon gesagt, verletzungsbedingt musstest du recht früh dann aufhören. Was hat denn dieses frühe Karriereende, du warst 23, mit dir gemacht?
Boah, das ist eine gute Frage. Also erstmal hat es mit mir gemacht, dass ich sehr, sehr frustriert war, eine Enttäuschung. Man hat so die eine Sache, für die man immer lebt. Und dann auf einmal merkst du, okay, dein Körper setzt dir da eine Grenze. Es hat angefangen, so eine Verletzungsphase von ungefähr 2 Jahren mit Sprunggelenksverletzungen, beide Seiten, 5, 6 Bänderrisse, Meniskus im Knie, Labrum-Einriss in der Schulter, Muskelbündelrisse. Und immer als ich so kurz vorm Durchbruch war, kam wieder ein Rückschlag. Wieder zurückgekämpft, wieder Rückschlag, wieder zurückgekämpft, wieder Rückschlag. Dann irgendwann nach so einem Prozess von 2,5 Jahren habe ich halt gemerkt, wenn dein Körper dir das so eine Grenze setzt, dann wird es einfach schwierig auf dem Niveau. Und dementsprechend, ja, stand ich dann da und wusste erstmal gar nicht, was ich machen soll. So, die Freunde haben alle mittlerweile einen Job gehabt, haben studiert und irgendwie ihren Weg gefunden. Und für mich gab es immer nur Fußball und das ging jetzt nicht mehr. Das hat mich natürlich erstmal in eine riesen Krise reingestürzt. Aber ich durfte auf der anderen Seite auch da erleben, dass der Glaube an Jesus einem da Halt geben kann. Ich bin ein paar Jahre vorher Christ geworden, auch über ein paar Begegnungen im Fußball. Und ich habe dann gerade in dieser Phase so gemerkt, okay, der Glaube ist auch was Tragfähiges, auch wenn es anders läuft, als man sich es manchmal erhofft. Da ist jemand, der mich liebt und der mein Leben auch in der Hand hält. Das sind nicht irgendwelche unkontrollierbaren Schicksalsschläge, sondern da ist jemand, der auch da die Kontrolle hat und der es gut mit mir meint. Und das war immer wieder was, wo ich mich im Vertrauen üben durfte und was mich dann auch durchgetragen hat in dieser Phase. Mhm. So nicht nach hinten zu schauen, den Kopf ins Sand zu stecken, auch wenn ich das manchmal gerne gemacht hätte. Das war auch sicher ein Prozess, hat ein paar Jahre gebraucht, aber heute kann ich so rückwirkend echt sagen, dass es ein sehr, sehr, für meine gesamte Persönlichkeit und den Weg, den ich jetzt heute leben darf, eine sehr, sehr kostbare Zeit auch war, wenn es natürlich aber auch ein Schleifprozess war, wo man nicht so gerne durchgeht.
Das glaube ich, ja. Sport hat ja auch ganz viel mit Identität zu tun. Inwiefern, Tabitha, kann denn Sport helfen, die Identität auch zu stärken? Und wo gibt es da vielleicht auch Grenzen?
Ich glaube schon, dass Sport den Charakter wahnsinnig formt, äußerlich natürlich viel auch macht und alles hängt miteinander zusammen. Also ich hatte jetzt auch mal 3 Jahre, wo ich nicht viel machen konnte, musste immer auch über
verletzungsbedingt.
Sport, ja, verletzungsbedingt 3 Jahre. Also ich hatte eine ziemlich bescheidene Krankheit, also eine Entzündungskrankheit, wo keiner genau wusste, warum kommt das, hatte eine Kieferentzündung und hat sich ausgebreitet auf den ganzen Körper. Also ich war richtig, richtig. Und ich musste immer über Laufen und über Sport und Gesundheit schreiben und andere motivieren und konnte nichts mehr machen. Ich hatte nur noch Schmerzen. Ich hatte wirklich 2 Jahre lang wahnsinnige Schmerzen. Und man hat es mir äußerlich nicht angesehen. Ich hatte keinen Gips oder irgendwas. Es wusste kein Mensch, weil ich es auch nicht wollte. Und das macht auch was mit einem. Wenn man Sport macht, fühlt man sich selbstbewusster. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass man dann wirklich erfolgreicher ist in der Schule. Das merkt man wirklich. Wenn man sich bewegt, kann man besser denken. Ne? Es hat auch einen Grund, warum so viele Führungskräfte Extremsportler sind. Wenn man sich die oberen mal anguckt, die da stehen als CEO, das sind oft echt Maschinen, also was die alles an Kampfsport und Austauschsport machen. Also es macht ganz viel mit dem Selbstwert, mit dem, wer ich bin, was mein Wert ist, aber auch eben körperlich, seelisch. Also es macht mit dem ganzen Körper was. Und ich glaube, das ist wirklich so, bei dir hört sich's auch so an, was bin ich denn, wenn ich den Sport nicht mehr habe? Da kann man gar nicht drüber nachdenken, weil der Sport, man ist der Sport. Also und die anderen sehen mich ja auch als Sportler. Also das Problem ist nicht nur, wie ich mich fühle, sondern alle anderen gehen immer davon aus, Tabitha ist ja die, die immer fit ist und jeden Tag rennt und immer fröhlich und immer stark und so. Das ist das Bild, was andere haben. Und wenn das zerbröckelt, wer bin ich, wer ist da noch übrig? Was ist da noch übrig? Das ist so das Ding. Und das merkt man eben immer erst, wenn mal was nicht mehr geht, ne? Oder wenn man nicht mehr der Mensch ist, der man eigentlich sein wollte, oder was würde ich sagen?
Ja, also bei mir war es im Endeffekt so, dass ich halt irgendwann gemerkt habe, okay, der Fußball, der gibt mir, in jungen Jahren war das recht früh der Fall, der gibt mir irgendwo einen Wert, der gibt mir irgendwo eine Identität. Bei mir war das so die Phase, ich hatte von klein auf eigentlich so in der Schule, gerade auch so 5. Klasse, ich kam gerade so vom Dorf in die Realschule damals in Tübingen, die Stadt, und ich weiß noch, da war eine Clique, ich wollte eigentlich so immer zu denen gehören, das waren die Coolen, und die haben nicht so wirklich Bock auf mich gehabt. Und ich weiß auch noch, damals gab es einen 9-Klässler, der hat sich immer so besonders über mich lustig gemacht. Und jetzt war eines Tages der Fall, dass ich ein Fußballspiel hatte mit meinem Dorfverein gegen das Nachbardorf. Und ich weiß noch, in der Anfangszeit in der Schule, ich wollte immer einen großen Bogen um diesen 9-Klässler machen. Jetzt steht er auf einmal am Spielfeldrand, weil er aus dem Dorf kam, gegen das wir halt gespielt haben. Krass. Und er sieht mich und fängt wieder an reinzurufen. Ja, der hat mich immer so schön Hackfresse gerufen.
Super.
Und das war natürlich dann als kleiner Fünfer für mich so eine Sache, wo ich gedacht habe, ja, nicht so schön. Aber das Spiel ging dann tatsächlich los und ich habe da 11 Tore gemacht. Ja, wir haben 12-0 gewonnen. Also das war so ein richtiges Ausrufezeichen.
Mega.
Und die spannende Erfahrung für mich damals war, der hat nie wieder ein schlechtes Wort über mich gesagt. Später, als ich dann zu einem Bundesligisten gewechselt bin, auf einmal, wenn der mich irgendwo gesehen hat, da wollte der mein Freund sein, hat gefragt, wie es mir geht und so. Da habe ich angefangen, mich viel über den Fußball zu definieren, weil ich habe gemerkt, okay, du kriegst da was, das hast du dir eigentlich immer gewünscht, dass die Leute dich irgendwo respektieren, wertschätzen, auch die gewisse Anerkennung, und das habe ich mir viel über den Fußball geholt. Trotzdem glaube ich heute, dass es immer im richtigen Verhältnis auch zu dem Schöpfer sein muss, der einem wirklich Identität vermitteln kann, weil man dann irgendwann auch merkt im Fußball, das hat mich eigentlich oft gestört, ich habe gedacht, ich bin eigentlich mehr als ein Fußballer, jeder sieht dich als Fußballer, jeder spricht dich als den Sportler an, kennt dich ja, du bist doch der Fußballer und so weiter. Und wenn du gut spielst, ist es natürlich auch mal schön, wenn man Fußballer ist. Natürlich, wenn du aber dann nicht mehr gut spielst und auch siehst, wie schnell das halt kippen kann, wie dich die Leute sehen und so, dann ist es schon auch manchmal nicht so einfach und zieht dann auch komplett runter. Und ich habe irgendwie gemerkt, nee, ich suche eine Identität, ich brauche was, was unabhängig ist, auch von dem Sport, auch wenn der Sport mir sicher viel gegeben hat. Aber deshalb sage ich, im rechten Verhältnis zum Schöpfer, der mir wirklich eine Identität geben kann, die bedingungslos ist, die in ihm gegründet ist, die nicht davon abhängt, was ich leiste, was Leute über mich denken, wie ich performe. Und das war im Endeffekt für mich was sehr, sehr Befreiendes.
Ja. Du bist ja auch Sportmentor und begleitest Profisportler, Fußballer. Wie kann man sich das vorstellen? Was für Fragen oder Sorgen haben die so und wie hilfst du ihnen da weiter?
Verschiedene Fragen. Also ein Thema, was ich gerade auch schon ein bisschen angeschnitten habe, ist die Frage nach Wert. Ja, man wird permanent bewertet, man muss funktionieren, man muss leisten, und man sieht das natürlich dann auch je nachdem, wie man performt und wie man eingeordnet wird, im Marktwert, Interesse von anderen Mannschaften oder auch Fans und so, was da einem gespiegelt wird. Das ist sicher ein Thema, was gibt mir Wert, und ich glaube, jeder Mensch wünscht sich eigentlich tief im Herzen einen Wert, der bedingungslos ist und der unabhängig ist von dem, was man auch leistet. Und der Sport kann dir da schon vorübergehend viel geben, aber wenn du dann mal auch so diese Auf und Abs und die Schnelllebigkeit durch hast, dann merkst du irgendwie recht schnell, das trägt nicht final. Es muss irgendwie tiefer gehen, es muss mehr geben. Eine weitere Sache ist auch so Umgang mit Leistungsdruck. Ja, das kennen wir alle in unterschiedlichen Lebensbereichen. Wenn man dann auf der Bühne steht oder eben auf dem Fußballplatz 50.000 Leute zuschauen und du weißt, jetzt musst du hier liefern. Die Erwartungen sind riesig, ja, nicht nur die man an sich selber hat, sondern auch vom Umfeld, Trainer, Funktionären, aber auch von den Fans vor allen Dingen. Und damit irgendwie so klar zu kommen und das richtig einzuordnen. Weil man schon oft dann so das Gefühl hat, hier geht es wirklich um alles, aber wiederum auch dann einen Schritt zurückzugehen und sagen, nee, das ist nur Fußball. Und das ist auch nicht das, was mein Leben so final dann auch bestimmt. Oder auch die Frage nach Sinn und Erfüllung. Also viele sind unterwegs und denken von außen Fußballer. Klar, man hat viele Möglichkeiten, viele Privilegien auch. Aber wenn du das dann mal alles so hast, dann merkst du auch irgendwann, okay, ist das jetzt alles? Ja, kurzfristige Freude schon irgendwie. Aber dass es dich jetzt so final im Herzen zufriedenstellt, das ist dann irgendwann so ein Punkt, wo viele dann hinkommen, merken so, ah, okay, jetzt habe ich das, ich brauche jetzt noch mehr oder irgendwie, es reicht halt nicht ganz. Und darüber halt ins Gespräch zu kommen.
Ihr seid beide Christen. Was hat denn Glaube mit Fitness zu tun? Also gibt es irgendwelche so Prinzipien im Fitnessbereich, die man auch auf den Glaube anwenden kann oder andersrum, Tabitha?
Man könnte sagen, Disziplin ist immer gut, auch bei der stillen Zeit. Meine stille Zeit funktioniert ohne Sport auch nicht so gut, als wenn ich Sport gemacht habe, dann kann ich irgendwie besser, ne? Also irgendwie Disziplin, auch diese, was du gerade angeschnitten hast, dieses Thema, gibt es etwas oder jemanden in dem Fall, der größer ist als ich? Weil wenn da was Größeres ist als ich, was ich richtig schön finde und was mich begeistert, dann nimmt das so ein bisschen den Druck von einem selber weg, ne? Und ich glaube immer, alles, was Gott größer werden, was Jesus größer werden lässt, das ist gesund und gut. Und das ist zum Beispiel bei mir so, wenn ich draußen in der Natur laufe, dann staune ich. Ne? Ich staune darüber, wie aus einem Löwezahn dann Pusteblume wird. Das ist ein großes Wunder. Oder was da alles rumläuft und die grünen Töne in den Bäumen. Und das ist ja so eine 20 Minuten in der frischen Luft und man hat schon mehr Glücksgefühle. Das hat ja einen Grund, warum Jesus auch so viel gewandert ist. Der ist dauernd auf den Berg gestiegen. Ne? Der war ein Trailläufer. Also ich denke immer, das gehört zusammen. Und man kann, glaube ich, schon viel übertragen, ne? Also sagt man ja, dass das Leben ist ein Lauf, ne? Wir wollen den Lauf ja, wie Paulus auch sagt, siegreich bestreiten und ankommen im Ziel und dass Jesus sich freut, wenn wir da sind, sagt, hast du gut gemacht und das alles kann man super aufeinander beziehen, aber ich glaube, es ist immer, es gehört alles zusammen. Also der Glaube und der Sport und wer wir sind, das ist alles miteinander verwoben.
Für mich ist auch oft so eine Sache das Thema auch Nahrung, ja, für mich immer auch so, also man hat viele Bilder. Ich muss mich als Sportler entsprechend ernähren, damit ich nicht müde bin, damit ich gut regeneriere und so
was
weiter.
Was reinkommt, kommt raus. Ne?
So ist es ein Stück weit. Und auch in geistlicher Hinsicht, ne? Einfach zu wissen, wenn ich jetzt zwar morgens meinen Orangensaft trinke, dann ist der dadurch nicht schlecht, aber wenn das halt das Einzige bleibt, was ich am Tag zu mir nehme, dann wird es irgendwann schwierig, so meine Leistung auch zu bringen. Und da dann eben auch bewusst zu sein, dass es da geistliche Nahrung gibt, die ich auch für meinen inneren Menschen brauche, das genauso wie äußerlich der Sport und alles dazu gehört, aber auch meinen inneren Menschen zu pflegen und ganzheitlich da auch unterwegs zu sein. Mhm. Und das versuche ich einfach so bestmöglich auch umzusetzen, aber der Sport gibt mir immer wieder da auch Bilder, die ich nachvollziehen kann aus der Welt, wo ich herkomme.
Mhm. Und manchmal ist es ja auch ein Ringen mit Gott, ne? Also das finde ich halt auch so schön in der Bibel, dass es immer wieder auch diese Phasen gibt, wo man eben mit sich ringt oder mit anderen, aber eben auch wie bei Jakob, ne, mit Gott auch, dass man nicht aufgibt, dass man weiterkämpft. Und das ist, glaube ich, was man durch den Sport auch verlieren zu können, ne, und auch sich selbst zurückzunehmen, die Mannschaft dann. Also es gibt so viele Dinge, die, ich sage immer, die Kinder müssen Sport machen, vor allem Mannschaftssport. Da lernst du so viel fürs Leben und auch für den Glauben.
Absolut, ja. Ja. Manuel, du hast gesagt, du warst nicht schon immer Christ oder warst nicht schon immer so aktiv mit Jesus unterwegs. Wie kam das denn bei dir? Was ist da passiert?
Ich habe tatsächlich von klein auf immer mal wieder Berührungspunkte gehabt, von zu Hause. Ja, zum Beispiel wurde bei uns nach dem Essen von meiner Mutter öfters mal aus so einer Kickerbibel oder Fußballerbibel vorgelesen.
Naja, hier haben wir
ja, genau, wo verschiedene Fußballer-Glaubenszeugnisse drin sind, wo die erzählen, warum es für sie mehr gibt als nur Geld, Anerkennung, berühmt sein.
Ja.
Ja, warum der Glaube an Jesus wichtig ist. Und meine Mutter hat so gedacht, okay, wenn sie mir das erzählt, das interessiert dir nicht. Aber wenn die Fußballer, die der so cool findet, davon reden, dann nimmt er da vielleicht irgendwie was mit.
Ja.
Und ich bin dann mit 16 Jahren nach Nürnberg gegangen. Ich habe davor noch so Sachen gemacht, Konfirmation und so, habe es gemacht, weil es jeder gemacht hat, weil es meine Eltern wollten und weil es ein gutes Taschengeld gibt. Aber jetzt nicht irgendwie, um ja, da auf den Grund zu gehen, ob da wirklich was dahinter steckt. Und dann war das so, dass ich, wenn ich mal im Gottesdienst saß, auf die Uhr geschaut habe, gehofft habe, dass es schnell vorbei ist, damit ich wieder den Dingen nachgehen kann, von denen ich mir so Erfüllung und ein gutes Leben oft habe. Und da hat Glaube nicht dazugehört. Das war der Fußball, der da sehr präsent war. Ich war dann mit 16 weg, dann war dieses Thema für mich auch abgehakt. Also kein Bibellesen, kein Beten, keine Gottesdienste mehr. Und das war dann so lange der Fall. Bis dann eines Tages, zwei Jahre später, in Nürnberg mich ein Sportmentor angesprochen hat. Und zwar von Sportluft Sportler, SAS. der kam auf mich zu, hat irgendwie mitbekommen, dass ich aus dem Elternhaus komme, wo auch da glaubenstechnisch offen ist, sag ich mal. Und hat mich da abgefangen mal nach dem Spiel, als ich aus der Kabine rauskam. Und wir sind recht schnell dann über den Glauben auch ins Gespräch gekommen. Und an dem Abend hat er mich eingeladen. Ja, ich sag's immer wieder als Schwabe, wenn man eine Essenseinladung, kennst du ja auch, ne?
Kriegt sagt dann, man nicht ab.
Sagt man nicht ab. Das war ein Grund. Der andere Grund war, dass ich eben SAS kannte, weil aus dieser Kickerbibel, weil die da mit Herausgeber sind sozusagen oder auch beteiligt sind durch diese Fußballerzeugnisse. Und irgendwie hat das für mich so eine Verbindung geschlagen. Ich bin dann mitgegangen zum Abendessen. Und dieser Sportmentor, der Chris, der hat mir einfach seine Leidenschaft vom Fußball authentisch geteilt, aber auch erzählt, was Jesus für ihn bedeutet. Und hat mir erzählt, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, ja, um für meine Schuld, für all das, wo ich nicht in Liebe meinem Nächsten gegenüber und Gott gegenüber gelebt habe. Und ich wusste, das war eine Menge in meinem Leben, ja, um dafür am Kreuz zu sterben und aufzuerstehen, damit ich durch Glauben an ihn ewiges Leben haben kann. Und das war was mich an dem Abend, obwohl ich schon oft gehört hatte, so in der Theorie ziemlich berührt hat. Und ich bin nach Hause gekommen, mein Zimmerkollege damals, der Marvin Plattenhardt, der jetzt lange auch bei Berlin gespielt hat, der war nicht da und so hatte ich ein bisschen Ruhe. Und da habe ich einfach mal gebetet, das kannte ich noch von früher, habe so gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, ne, dann will ich dich auch kennenlernen, dann komm in mein Leben rein. Und auf einmal ist wirklich eine riesen Sehnsucht in mein Herz gekommen. Ich habe früher zum Beispiel lesen, konnte ich nichts mit anfangen. So auf einmal habe ich angefangen, Bibel zu lesen. Und das war für mich so die schönste Zeit am Tag. Es war, ich sage immer, wie so ein Vorhang, der plötzlich weggezogen wird. Wow. Wo anfangs so du denkst, das gibt dir nichts. Und auf einmal siehst du so eine Welt, die sich öffnet, die hast du vorher nicht wahrgenommen. Mhm. Und in dieser Phase, da wurde ich dann auf einen Sportlergottesdienst eingeladen mit meinem Kindheitsidol, Zé Roberto, ja, brasilianischer Nationalspieler, Bayern, Real Madrid, Topstar. Ich wollte immer werden wie der. Und da waren verschiedene Bundesligaspieler von Schalke, von Dortmund und ich so als 18-Jähriger gerade bei Nürnberg, bei den Profis am Anklopfen war da mit dabei. Mhm. Und war natürlich sehr gespannt, was die da jetzt so machen. Und es gab ein bisschen was zu essen, ein bisschen Musik und irgendwann ja, hat der Zé Roberto angefangen zu erzählen. Ich weiß noch, die dicken Autos so vor der Tür und so ein bisschen klischeehaft auch so in dieser ja, Bundesliga-Welt. Und er fängt an zu erzählen, sagt so, ja, ihr könnt euch alles leisten, was ihr wollt. Ihr könnt euch jeden Wunsch erfüllen, ihr habt so viele Möglichkeiten. Jedes Vergnügen, jeden Spaß könnt ihr mitnehmen, aber dann seid ihr wirklich glücklich, das war die Frage. Und ich habe immer gedacht, wenn ich mal Profi bin, dann. Das war immer so eine Sache und das kennen wir, glaube ich, alle, dass man oft so Dinge hat, worauf man seine Hoffnung setzt und sagt, wenn der Umstand eintrifft, dann komme ich klar, dann bin ich in Ordnung, dann habe ich alles. Und jetzt waren da eben Spieler, die das alles hatten, wo ich immer gedacht habe, wenn dann. Und Zé Roberto hat dann gesagt, ja, kurzfristige Freude, aber man merkt recht schnell, dass es dich nicht final in deinem Herzen zufriedenstellt. So, die Bibel sagt es mal so schön, wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Gott hat uns für die Ewigkeit oder hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und es ist für mich auch irgendwo nachvollziehbar, dass vergängliche Dinge nicht das Ewige in uns final stillen können. Und an dem Punkt sind dann viele Fußballer. Und Zé Roberto hat es eben gesagt, dann dürft nicht vergessen, ihr seid ohne was in die Welt gekommen, ihr habt nichts mitgebracht. Genauso werdet ihr auch irgendwann wieder gehen müssen. Mhm. Und die Frage ist, was bleibt am Ende von eurem Leben noch übrig? Und da hat er Jesus zitiert, nämlich, gell, was bringt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber seine Seele zu verlieren? Und das hat bei mir richtig so eingeschlagen, weil ich gemerkt habe, ich bin drauf aus, die Welt zu gewinnen. Aber am Ende des Tages war das irgendwie sowas, wo Gott wirklich in mein Leben reingesprochen hat, was bringt es mir, wenn ich an dem vorbeigelebt habe, der mir wirklich das Leben geben kann, auch über das Leben hier auf der Erde hinaus.
Mega, ja. Richtig stark. Danke fürs Teilen.
Gerne.
Die Zeit ist sehr fortgeschritten, deshalb Abschlussfrage an dich, Tabitha. Wir haben ja in unserer Gesellschaft so beide Extreme, ne? Auf der einen Seite so ein bisschen Faulheit, auf der anderen Seite so dieser Körperkult und dass der Körper irgendwie das Wichtigste ist. Und das ist auch in christlichen Kreisen so. Auf der einen Seite, es zählt nur
die inneren Werte.
Die inneren Werte oder der Geist oder so. Und auf der anderen Seite rutscht man vielleicht doch ins Extrem. Wie findet man denn dazwischen eine gute Balance? Hast du da konkrete Tipps?
In einer Minute wahrscheinlich. ich glaube, die Frage ist halt immer, da haben wir jetzt drüber geredet, was treibt einen an? Das sich um sich selbst kreisen macht in jedem Fall unglücklich. Also ich würde sagen, am glücklichsten ist man, wenn man nicht in sich die Schönheit sucht, sondern wirklich bei Gott in der Natur, bei anderen Menschen mal drauf achtet, was ist schön. Also eben weg vom Ich-Zentrierten, sondern wirklich, ich möchte gesund leben, ne, mich gesund ernähren, weil das für mein ganzes Leben, für mein Leben auch mit Jesus und auch mit den Menschen einfach alles besser macht. Also ich glaube, diesen Tempel, ne, dass unser Körper ein Tempel ist, wie man das schafft, nicht von der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Also ich sag mal, ich glaube, es gibt Studien, die zeigen, dass alles, was wir machen, um schön zu sein, um wertvoll zu sein, um anerkannt zu sein. Leute, die deswegen Sport machen und abnehmen, da kann man bei fast allen nach 3 bis 5 Jahren sehen, das ist genau wie früher, die haben genauso viel Kilos wieder auf den Rippen. Es bringt nichts. Was wir machen, um irgendwie unseren Wert zu finden, das hält nicht. Sondern es gibt Studien, die zeigen, was wir mit Freude machen. Und da sind wir wieder Kindheit. Ihr habt wahrscheinlich als Kind schon gerne Fußball gespielt. Ja. Also das, wo man Flow hat, da, wo man Spaß hat. Wir treffen am Tag 20.000 Entscheidungen. Die meisten davon automatisch. Also ich überlege morgens nicht, ob ich laufen gehe oder einen Kaffee trinke. Das ist bei mir einfach normal. Das mache ich immer. Das ist nicht anstrengend. Das heißt, gesund ist, wenn man mit Freude was macht, und das macht, ohne dass man dauernd sich die Frage stellt, muss ich das, kann ich das, sondern es ist einfach so. Genau wie stille Zeit am Morgen ist für mich muss, geht nicht ohne. Mit Gott reden, sonst funktioniert der Tag auch nicht. Das heißt, ein gesundes Leben ist, glaube ich, schaffe ich es, Dinge zu automatisieren, die gesund sind. Muster sind wir bei dem Thema, also könnten wir jetzt eine Stunde drüber reden, was sind jetzt gesunde Muster. Aber ich würde sagen, wirklich immer wieder zu staunen über etwas, was nichts mit mir zu tun hat, wie Gott die Welt geschaffen hat. Wie schön, man kann bei jedem Menschen was Schönes finden. Das einfach mal sagen, das können wir Deutschen auch noch lernen, mal Komplimente machen. Und dann fühlt man sich selbst auch viel schöner, wenn man nicht dauernd darauf wartet, wie finden mich die anderen? Wie wirke ich jetzt in dem Raum? Magst du mich? Oder findest du meine Jacke hässlich? Oder was weiß ich, was wir alles denken, wie andere über uns denken. Sondern einfach einmal in der Woche jemand anders eine Freude machen. Morgens schon mal was Gesundes machen. Und wirklich mit Freude die Dinge. Weil alles, was wir mit Freude machen, hält auch länger. Also was uns fröhlich macht, das machen wir gerne und das machen wir dann wahrscheinlich auch noch mit 80. Also Fußball wird schwierig, aber was in der Art vielleicht kickern oder so. Ja. Genau, aber es ist ein großes Thema. Mhm. Ja.
Ja. Das ist schön mit Freude zu enden. Vielen Dank, dass ihr da wart, eure Geschichten mit uns geteilt habt, eure Erfahrungen mit uns geteilt habt.
Sehr gerne.
Es war eine große Freude.
Ja, absolut.
Schön. Körper, Identität und Glaube, ein spannendes Thema, über das wir heute gesprochen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis bald.